Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 319. Ich bin Tobi, ich lese euch heute aus den irischen Elfenmärchen vor. Davor gibt's den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch wie immer etwas aus meiner Gedankenwelt, damit ihr abgelenkt seid von eurer eigenen Gedankenwelt und besser einschlafen könnt. Darum geht's hier, Ablenkung durch irrelevante Themen. Und das Thema der Woche, worüber ich erzählen wollte, ist mein Friseurproblem. Keine Sorge, ich habe noch vielleicht ein bisschen interessantere Sachen als das. Ich erzähle euch hinterher auch noch etwas übers Brotbacken und noch etwas über Astrofotografie. Mal gucken, wie das alles so reinpasst in die Zeit. Ich habe ja gar keine Zeitbegrenzung. Egal. Das sind so die drei Sachen, die ich mir vorgenommen hatte. Und anfangen wollte ich aber mit dem Friseurproblem, weil das ja auch das Episodenbild des Tages ist. Ja, was ist das Friseurproblem? Ich hatte das jetzt 4 Jahre lang so. Anders gesagt, Friseur war nie ein großes Problem für mich. Ich habe immer in die Möglichkeit gehabt, irgendwo kurz reinzuhuschen, Friseur, fertig, zack und wieder raus. Am tollsten war das, als ich noch in Heimfeld gewohnt habe. Ich habe, weiß ich gar nicht, wie viele Jahre? 3, 4, 5 Jahre in Heimfeld gewohnt. Das ist ein Stadtteil von Hamburg in Harburg gelegen, also südlich der Elbe, im Bezirk Harburg, direkt an der S-Bahn Heimfeld eigentlich, Bansenstraße. Und da ist direkt an der S-Bahn-Station ist ein kleiner Friseur, betrieben von zwei sehr freundlichen Herren. Araber, ich weiß leider nicht genau aus welchem Land. Aber wahrscheinlich eher Deutsche, also die sprachen perfekt Deutsch. Und ich weiß mal gar nicht, vielleicht Brüder sogar. Zumindest war das immer sehr familiär, wenn man da reinkam. Relativ klein, nur so 3, 4 Schneideplätze. Und das war so ein Reingehen, hallo, ja, hast du Zeit? Ja, in 5 Minuten, zack. Und dann hat er schnell in einer Viertelstunde die Haare ordentlich gemacht und es sah halt auch immer gut aus. Also die konnten das einfach. Somit irgendwie die Ohrhaare mit dem Feuerzeug ausbrennen und so mit so einer Stichflamme Augenbrauen rauszwirbeln. Ja, für 10 Euro, zack, fertig und alles ist gut. Das war sehr, sehr nett. Und ich habe mich auch dann immer gut mit denen unterhalten. Man kriegt einen schwarzen Tee und das war total gut, weil es eben auch so, ja, nach der Arbeit eben rein oder vor der Arbeit eben rein. Alles kein Problem. Dann weiß ich gar nicht mehr so genau, wie ich das gemacht habe in der Zeit, als ich dann noch bei Comedia gearbeitet habe. Wo war ich denn da beim Friseur? Ich glaube am Hauptbahnhof oder so irgendwo. Weiß ich gar nicht mehr. Zumindest habe ich ja die letzten 4 Jahre am Gänsemarkt gearbeitet. Erst bei Xing und dann bei Big Point. Und da gibt es halt am Gänsemarkt mehrere Friseure. Einerseits so spontan reingehe Friseure ohne Termin, wo man sich für einen Zehner die Haare schneiden lassen kann. Da bin ich aber nicht besonders gerne reingegangen. Das war immer nur so im Notfall. Was heißt Notfall? Oder wenn ich das irgendwie wieder zu lange verpennt hatte. Da, ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich da immer nicht so richtig wohl gefühlt. Und ich glaube, es lag unter anderem daran, dass die Bedienung, die Friseure da drin, die haben sich halt auch nicht wohl gefühlt. Ich weiß noch, das eine Mal saß ich in so einem 10-Euro Billig-Friseursalon mit ganz vielen Plätzen. Da hat mir dann die Friseurin die Haare gewaschen und während sie mir die Haare wusch, irgendwie nur auf der einen Seite irgendwie hat sie so lustlos an meinen Haaren rumgefuhrwerkt und ich hörte halt, sie hat sich die ganze Zeit mit Kollegen unterhalten und halt auch gar nicht zu mir geguckt, sondern ich hörte, dass sie halt zur Seite gesprochen hat darüber, wer jetzt als letztes wieder gefeuert worden ist. Und das ist irgendwie, ja, es war eine merkwürdige Sache, merkwürdige Stimmung. Da bin ich dann auch nicht wieder hingegangen. Genauso am Hauptbahnhof gibt es den, so einen Rüff heißt der, glaube ich, RYF. Da habe ich mich ähnlich unwohl gefühlt. Ist auch riesengroß und ja, man wird da so durchgeschleust. Ja, ich weiß auch nicht. merkwürdig. Stattdessen bin ich am Gänsemarkt halt total gerne zu Cutman gegangen. Auch ein kleinerer Friseurladen. Naja, nee, der hat schon so 8 Plätze, hatte glaube ich schon. Da an der Ecke, wo es zu Google rumgeht, in die ABC-Straße. Und das ist so ein, ja, etwas höherpreisiger. Ich glaube, für den Herrenschnitt musste ich da irgendwie 18 Euro zahlen. Das war dann aber inklusive Kopfmassage und die haben sich Zeit genommen und das hat einfach vom Gefühl her besser gepasst. Das war ganz nett und vor allem war es halt so, dass ich aus dem Büro die 4 Jahre lang mal eben rausgehen konnte, halbe Stunde zum Friseur und wieder zurück, so Mittagspause, ne? Oder nachmittags mal eben schnell oder vor der Heimfahrt, dass ich dann irgendwie eine halbe Stunde früher Schluss gemacht habe und so. Das ließ sich einfach gut integrieren in meinen Tagesablauf und das ist so mein Anspruch an Friseur. Also ich möchte nicht eine Stunde beim Friseur sitzen, weil ich eine ganz besondere Frisur haben will und dann noch eine Stunde drüber philosophieren, ob denn das jetzt irgendwie linksrum oder rechtsrum geschnitten irgendwie besser ist, sondern soll natürlich anständig aussehen. Ich bin ja auch ein eitler Mensch. Aber ich sehe auch mit einer schlechten Frisur einfach gut. Nein, also das ist ja einfach nicht ganz so wichtig irgendwie. Die müssen halt kurz sein. Ich weiß, ich habe riesen Geheimratsecken, die wachsen halt immer weiter nach oben. Irgendwann wachsen sie oben auf dem Kopf in der Mitte zusammen und dann habe ich vorne nur noch so ein Püschel Haare stehen und hinten ein Kranz, ich weiß nicht. Da ist halt nicht mehr viel zu holen bei meinen Haaren und das ist auch egal. Dann irgendwann kommen sie vielleicht auch ganz ab. Ich weiß es nicht. Das wäre wahrscheinlich am einfachsten, dann könnte ich das immer selber machen. Früher habe ich mal mir die Haare selber immer rasiert mit so einem Haarschneidegerät. Aber das, ja, sieht, da bin ich dann doch zu eitel dafür. Das sieht ein bisschen zu sehr geleckt aus. Dann. Ja. Ganz früher hat mal eine Freundin von mir die Haare geschnitten. Einfach so, ja, ich kann das zwar nicht, aber ich mache das jetzt einfach. Und das war ganz lustig. Die Nina. Hat sie 2-3 Mal gemacht, glaube ich. Und das war lustig, das war gut. Naja, wie auch immer, ich lege halt Wert darauf, dass sich das gut in den Tagesablauf integrieren lässt, nicht viel Zeit kostet. Es darf gerne was kosten. Also ich habe dann natürlich immer noch Trinkgeld gegeben bei Cutman und 20 Euro. Darf es ruhig kosten. Ich finde, damit man sich wohlfühlt und damit auch die Friseure davon gut leben können, gibt ja jetzt den Mindestlohn auch für Friseure. Und bei einigen Friseuren steht dann so ein Schild, wegen des Mindestlohns mussten wir die Preise erhöhen. Ja, dann habt ihr wohl vorher weniger als den Mindestlohn gezahlt und das ist ja 8,50 Euro die Stunde. Ich finde, das muss einfach drin sein. Das ist, weiß ich nicht. Ja, zumindest finde ich das okay, wenn man für eine halbe Stunde Arbeit dann irgendwie ein 20 hinlegt und dann hinterher fühlt man sich gut. Friseur ist ja auch so ein bisschen Wohlfühlzeit. Ich bin halt stark kurzsichtig und beim Friseur muss ich natürlich die Brille absetzen, damit man da nicht irgendwie an den Bügel reinschneidet und dann sehe ich nichts. Das heißt, ich sage dann regelmäßig beim Friseur, guten Tag, ich kann übrigens ohne die Brille nichts sehen, ich vertraue ihnen einfach komplett und dann mache ich die Augen zu. Sehe dann ja nichts und das ist sehr entspannt, dann einfach eine halbe Stunde mit geschlossenen Augen da sitzen, sich vielleicht unterhalten, vielleicht auch nicht, das Geklapper von der Schere hören und so die Berührung am Kopf, das ist, ich weiß nicht, ich mag das, das ist, für mich ist das eine entspannte Zeit. Ja, aber sie darf halt nicht lang sein, also ja, das ist halt irgendwie so. Jetzt habe ich natürlich einen neuen Job, seit 2 Monaten sitze ich am Hafen. Wer mir auf Twitter folgt, sieht da täglich ein Daily Pick. Jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit komme, mache ich ein Foto aus dem Fenster und vertwittere das. Also wer sich für Fotos aus meinem neuen Büro interessiert, folge mir auf Twitter. Da habe ich heute ein Schwenkpanoramabild gemacht, weil das Wetter so gut war. Ja, das ist echt schick. Da oben der Blick über den Hafen. Und das Problem, das ich jetzt hatte, das Friseurproblem lautet, es gibt dort keine Friseure. Beziehungsweise doch, es gibt einen. Ich habe dann über Google halt gesucht, wo kann man sich hier die Haare schneiden lassen, mal eben schnell in der Mittagspause. Und dann gibt es einen, der heißt irgendwie Schneideraum. Schneidraum deiner Straße. Und da bin ich dann irgendwann mal hingelatscht, als es schlimm wurde mit meinen Haaren und ich mich schon unwohl gefühlt habe. Ich habe halt so ein bisschen Welle im Haar, also nicht wirklich Locken, aber es ist halt, fällt dann nicht einfach so gerade runter. Und wenn ich zu lange nicht beim Friseur gegangen bin, dann habe ich so eine Wolle auf dem Kopf und die muss dann halt irgendwie runtergeschoren werden, so wie beim Schaf, beim Einschlafen Schaf. Ja, wenn ich mich dann unwohl fühle, wenn die zu lang werden, dann muss ich halt irgendwie hin. Da war dann irgendwie gerade keiner, habe ich da schon irgendwie versucht anzurufen. Es war dann wahrscheinlich gerade ein freier Tag. Und dann habe ich auf die Webseite geguckt. Und da waren dann Preise. Bei anderen Friseuren stehen ja auch mal keine Preise. Und ja, das geht da für Herrenschnitte bei 38 Euro los. Und ich glaube, das ist einfach nicht meine Kategorie Friseur, weil, wie gesagt, es darf ruhig was kosten, aber das schien mir eher was Feineres zu sein. Ich glaube, da würde ich mich dann auch wieder nicht wohlfühlen. Das ist nicht das Richtige, wenn ich nicht so wirklich viel Wert auf die Frisur lege, sondern nur darauf, dass das halt irgendwie ordentlich aussieht und angenehmes Klima ist und ich da schnell wieder rauskomme, dann will ich da eigentlich auch nicht dann irgendwie mit Trinkgeld und vielleicht noch ein bisschen Wachs in die Haare oder so bei über 40 Euro da rausgehen. Das mache ich nicht. Nee. Das ist irgendwie nicht das Richtige. Eine andere Möglichkeit wäre noch gewesen es gibt so einen Friseur ohne Namen, heißt das, so eine Kette. Darüber hatte ich ein bisschen was Gutes gehört. Irgendwie Reviews im Netz waren ganz okay. Da geht ein Herrenschnitt aber bei 21 Euro los und das ist dann auch mal so ein bisschen so ab 21 Euro heißt, wenn das dann mit Waschen ist oder mit irgendwie was, wo sie dich fragen sollen, noch irgendwie das und das, dann weiß man aber nicht, wo der Preis landet und deswegen, ich möchte das eigentlich auch nicht unbedingt ausprobieren und dann aus Versehen 40 Euro für eine Frisur bezahlen, die ich nicht brauche. Also stand ich so ein bisschen auf dem Schlauch, was mache ich denn jetzt? Die Haare wurden immer länger und die Lösung des Ganzen ist halt einfach, na gut, es muss halt einfach mehr Zeit kosten und ich muss Zeit vom Wochenende opfern. Insofern war ich dann am Samstag hier auf dem Dorf beim Friseur. Meine Frau und meine Mutter, die gehen beide in Hollenstedt seit vielen Jahren zum Friseur. Friseur Hollenstedt, irgendwie Christina Aldach heißt er, glaube ich. Und ich war da auch schon mal und das ist da auch nett und das ist auch familiär. Da kostet ein Herrenschnitt irgendwie ab 14 Euro oder ab 11 Euro. Keine Ahnung, irgendwie so 14,50 habe ich jetzt, glaube ich, gezahlt, dann plus Trinkgeld. Und die nehmen sich da auch eine halbe Stunde Zeit und das ist irgendwie, ja, das ist jetzt irgendwie, glaube ich, das Richtige. Dann muss ich halt irgendwie bewusst dann am Wochenende ein bisschen Zeit nehmen. Ich könnte das natürlich auch weiter nach der Arbeit machen, aber für mich gilt halt immer, ich kann halt nur einmal die Stunde nach Hause fahren. Deswegen ist es ein bisschen schlecht, so normal Feierabend zu machen und dann noch zum Friseur und dann nach Hause. Dann bin ich halt immer eine Stunde später zu Hause als geplant, wenn es nicht wirklich so in Zu-Fuß-Entfernung ist. Tja, naja, so ist es halt. Jetzt muss ich halt in Hollenstedt zum Friseur. Aber endlich sind die Haare ab, die Wolle ist vom Kopf runter und ich kann mich wieder unter Menschen trauen. Ja, es fühlt sich ganz gut an. Naja, vielleicht hat sich das, sobald meine Geheimratsecken oben auf dem Kopf zusammenwachsen, hat sich das Thema dann gegessen und dann muss der Langhaarschneider arbeiten. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Gut. Mit kurzen Haaren, mit ordentlicher Frisur backt es sich natürlich gleich viel besser, habe ich gedacht. Insofern habe ich am Samstagabend ein Brotteig angesetzt. Ich habe ja in letzter Zeit ab und zu mal versucht, Brot zu backen nach irgendwelchen Rezepten, die ich so im Netz gefunden habe. Ich habe von einem Hörer ein ganz tolles Baguette-Blech bekommen, so ein Lochblech, das so Mulden hat. Und das mache ich gern. Brotbacken ist toll und Baguette ist auch irgendwie einfach, französisches Baguette. Kann man gut vorbereiten und ja, keine Ahnung. Und dann habe ich auf dem Twitter-Feed von Herr Grün kocht, ich weiß gar nicht so genau, wer das ist, der bloggt halt über Kochen und Essen und so und kommt auch aus Hamburg, habe ich jetzt festgestellt. Und Herr Grün kocht, hat letztens ein Rezept vertwittert von der Seite ohnemist.de. Und das heißt Wurzelbrot. Nee, Wurzelbaguette. Genau. Wurzelbaguette. Und zwar ist das aus Dinkelmehl und mit Buttermilch. Und das fand ich ganz interessant. Und dachte, kannst du ja mal ausprobieren. Also habe ich die Zutaten dafür gekauft und dann am Samstagabend den Teig eingesetzt. Der muss nämlich 36 Stunden im Kühlschrank sein. Jetzt wollte ich euch eigentlich das Rezept vorlesen. Ich habe da extra nochmal gefragt bei dem Ralf, ob ich das denn darf. Ist kein Problem für ihn. Da hat er sich gefreut, dass jemand seine Rezepte so langweilig findet, dass er da drüber berichten will. Nein, ich fand es natürlich gar nicht langweilig, sondern ich dachte einfach, das ist eine Sache, die ist vielleicht nicht ganz so aufregend, kann man mal erzählen. Also man braucht ein Kilo Dinkelmehl. Ich versuche jetzt gerade mal hier die Seite zu finden. Ohne Mist.de. Naja, kommt in die Shownotes. Ich versuche es mal eben aus dem Kopf ein bisschen wieder zusammen zu bringen. Man braucht ein Kilo Dinkelmehl. Man braucht, wo ist es denn jetzt hier? Jetzt suche ich natürlich trotzdem hier noch nebenbei. Dup, di, dup, di, dup. Na, egal. Ist nicht bei den beliebtesten Rezepten, ist es denn hoffentlich hinterher. Guckt alle mal auf ohnemist.de nach dem Rezept und dann verlinke ich das auch nochmal. Genau, Dinkelmehl, man braucht 650 Milliliter Buttermilch oder man nimmt eben einen Becher, 500 Milliliter und 150 Milliliter Wasser. Dann braucht man 10 Gramm Hefe oder so, also so ein Viertel Hefewürfel und 18 Gramm Salz. Daran sollte man denken. Ein bisschen Zucker, so zwei Esslöffel Zucker waren das, glaube ich, irgendwie so. Und ja, dann macht man halt irgendwie einen Hefeteig draus. Den knetet man dann ordentlich durch. Ich habe das mit der Hand gemacht. Ich finde das immer ganz, ganz lustig, so mit der Hand Teig durchzukneten. Und dann kommt der 36 Stunden lang in den Kühlschrank. Muss danach nochmal eine Stunde, man holt den halt raus und bringt den dann in Brotform und dann muss er halt eine Stunde noch so im Warmen, also außerhalb des Kühlschranks irgendwie rumliegen auf dem Blech. Ja, ich habe das Rezept in der Menge gemacht, wie es da im Blog steht, also mit einem Kilo Dinkelmehl und so. Und das war ziemlich viel. Also das sind dann drei große Baguettes geworden und sechs große Baguette-Brötchen. So viel braucht man eigentlich gar nicht unbedingt. Jetzt hat sie eben Biddle gemacht und ich habe den Ton von meinem Rechner nicht ausgemacht. Das ist natürlich ärgerlich. Hoffentlich schreiben mir jetzt nicht so viele Leute was auf Facebook. Ja, wenn ihr hier gerade live zuhört, dann schreibt mir bitte nicht auf Facebook, dass mein Sound an ist an meinem Rechner. Ja, genau. Dann liegt es da rum und dann kommt es irgendwie in den Backofen und dann schmeckt es lecker. Es sei denn, man vergisst das Salz. Das ist mir nämlich passiert. Ich habe das am Samstag früh irgendwie, nee, Samstagabend habe ich es angesetzt und Montag früh bin ich extra eine Stunde, hat der Wecker eine Stunde früher geklingelt, damit ich schnell runtergehen kann, den Teig aus dem Kühlschrank und dann in Form bringen und los. Habe ich mich wieder hingelegt, sodass wir am Montag früh zum Frühstück frisch gebackenes Brot hatten. Das war natürlich total geil. Nur habe ich halt am Samstagabend in der Hektik nach Friseur und Freundin helfen beim Tapezieren und alles mögliche andere machen, vergessen, das Salz an den Teig zu machen. Und so ein Brotteig ohne Salz, ja, das Brot ist nicht so richtig lecker. Also es schmeckt nach Brot. Ich finde, die Konsistenz ist toll geworden. Die Kruste ist krustig, so schön knusprig geworden. Habe vorher nochmal mit Wasser eingetunkt und auch noch eine Schale Wasser unten reingestellt in den Backofen. Das hat gut funktioniert. Und wenn man jetzt eine intensive Marmelade drauf tut oder irgendwie eine sehr salzige Wurst oder so oder einfach Butter mit Salz, dann geht das auch, dann schmeckt das auch. Nur ich glaube, das Brot wird noch leckerer, wenn man das Salz auch tatsächlich an den Teig macht. Da kommen 18 Gramm rein. Ich glaube, das nächste Mal mache ich ein halbes Rezept, ein halbes Kilo Dinkelmehl. Und dann hat man auch genug Buttermilch insgesamt. Flüssigkeit kommt natürlich dann noch ein bisschen mehr dazu. Ist es so? Beim Rühren? Nee. Wieso habe ich denn noch? Ach nee, Flüssigkeit kommt dazu. Habe ich bei einem anderen Teig gemacht. Was ich nämlich auch noch gemacht habe, sind Waffeln. Am Sonntag gab es früh, zum Frühstück gab es frische Waffeln. Das habe ich auch noch nie gemacht, aber ich habe ein neues Waffeleisen und das musste ich dann ja mal ausprobieren. Funktioniert ganz fantastisch. Ich habe jetzt auch gelernt, wie das mit dem roten Licht auf dem Waffeleisen funktioniert. Nämlich, wenn das Licht leuchtet auf dem Waffeleisen, dann heizt es. Und wenn das Licht aus ist, dann heizt es nicht. So, das bedeutet es eigentlich. Was es aber auch noch bedeutet, ist, dass wenn man Waffelteig einfüllt in das Waffeleisen, dann kühlt es dadurch ab. Da ist Flüssigkeit drin, die verdampft und dann der Wasserdampf kühlt das Waffeleisen ab, deswegen muss es heizen. Wenn jetzt aber die Waffel fertig ist, dann ist das die Flüssigkeit da raus. Das heißt, es hört auf zu dampfen und das Waffeleisen kann sich vollständig aufheizen und dann geht das Heizen halt irgendwann aus. Das heißt, sobald das Waffeleisen aufhören kann zu heizen, ist auch gleichzeitig die Waffel fertig. Ich habe in meinem Leben schon Millionen von Waffeln gebacken. Wir haben früher so semi-professionell auf Flohmärkten Waffeln gebacken. Da hatten wir einen Riesenstand mit 8 Waffeleisen und haben morgens so tonnenweise, also nicht Gewichttonne, sondern so Plastiktonnen, so Wäschekorbtonnen voller Waffelteig angerührt mit der Bohrmaschine. Sehe ich heute noch meinen Papa vor mir, wie er mit meiner Mama zusammen Waffelteig anrührt und ja, halt so, immer wenn ich meine Mutter nach ihrem Waffelteigrezept frage, sagt sie, ja, das habe ich im Kopf. Du brauchst einfach 100 Kilo Mehl, 200 Eier. Dann fängt sie schon an zu lachen, weil es ist natürlich nicht das richtige Rezept. Wenn es das richtige Rezept wäre, dann könnte ich das dann auch einfach runterrechnen. Kann ich leider nicht. Muss ich immer nochmal, eigentlich muss ich doch nochmal nachgucken. Naja. Wie auch immer, zumindest funktioniert das so. Ich habe das irgendwie, als ich es gehört habe, zuerst gar nicht geglaubt. Tatsächlich bei dem neuen Waffeleisen, das ich da habe, funktioniert das genau wie beschrieben. Ich habe einen etwas anderen Waffelteig mal ausprobiert, weil meine Frau mir gesagt hat, sie mag eigentlich gar keine normalen Waffeln. Wahrscheinlich, weil sie uns schon damals auf dem Flohmarkt beim Waffelbacken geholfen hat. Und hinterher stinkt man halt richtig doll nach Waffelteig. Wenn man den ganzen Tag Waffeln gebacken hat, dann stinkt es halt. Und ja, man hat halt den ganzen Tag auch diesen Waffelgeruch in der Nase und irgendwann ist halt gut und dann möchte man das nicht mehr. Wahrscheinlich hat meine Frau deshalb ein Waffeltrauma. Und ich habe dann einen etwas anderen Waffelteig gemacht. Und zwar mit Haselnüssen. Ich habe frisch gemahlene Haselnüsse genommen und ein bisschen Zitronenabrieb und ein kleines Fläschchen Rumaroma. Und das war ziemlich lecker. Also vor allem das mit den Haselnüssen, das kommt total gut. Müsst ihr mal ausprobieren. Tja. Das war die Geschichte mit dem Brot und auch noch die Geschichte mit den Waffeln. Wie gesagt, das genaue Rezept mit dem Brot, das erzähle ich euch dann nächstes Mal, wenn ich rausgefunden habe, wie das Rezept geht. Irgendwie habe ich es jetzt gerade mal eben so auf Anhieb nicht gefunden. Aber ich habe mir einen Bookmark gesetzt am Rechner und dann kann ich danach liefern. Ja. Und was war das Dritte, was ich erzählen wollte? Ach so, ja, Astrofotografie. Genau. Und zwar war es am Samstagabend endlich auch mal wieder sternenklar. War das Samstagabend? Ja, ich glaube schon. Das war ein richtig gutes Wochenende, ne? Mit Brot backen und Waffeln backen und Sterne fotografieren. Ja doch, das war Samstagabend. Und da habe ich Dann natürlich schnell das Teleskop wieder rausgestellt. Ich hatte es ja letztens schon erwähnt, dass ich irgendwie mit der D7100 noch keine vernünftigen Fotos durch das Teleskop hinbekommen habe. Und irgendwie habe ich tatsächlich den Eindruck, dass es schwieriger ist, damit zu fokussieren, als es mit der D5100 war. Das natürlich nicht bedeutet, dass die D7100 eine schlechtere Kamera ist, um Himmels Willen. Das ist eine wirklich ganz fantastische Kamera und ich bin sehr glücklich damit. Nur in diesem einen Anwendungsfall benimmt sie sich halt auf eine Art und Weise anders als die D5100, die es mir ein bisschen schwerer macht, ein ordentliches Bild hinzubekommen. Ansonsten macht sie vieles tatsächlich nochmal einfacher. Ja, dann am Samstagabend habe ich dann auch alles aufgebaut und habe dann auch versucht, damit zu fotografieren. Und mir ist ein einigermaßen gelungenes Bild vom Jupiter gelungen. Ich habe ein Bild vom Jupiter gemacht, das ich einigermaßen gelungen finde. Mit Ganymed auf der linken Seite und rechts vom Jupiter standen in der Reihenfolge Io, Callisto und Europa. Und in der Abkürzung ICE habe ich dann ICE gesehen. Jupiter ICE heißt das Bild auf Flickr und 500 Pix. Könnt ihr euch mal angucken. Die Belichtungszeit muss man natürlich so wählen beim Jupiter, dass man die Monde auch hinterher als Lichtpunkte sehen kann. Dann ist allerdings der Jupiter so hell abgebildet, dass er total überstrahlt. Deswegen muss ich immer mit so einer Radialfiltergeschichte die Belichtung in der Mitte des Bildes, da wo der Jupiter sitzt, ordentlich runterdrehen, bis dann der Jupiter halbwegs erkennbar ist. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man die Querstreifen. Und ja, mir ist mit der D5100 auch schon mal ein Jupiterbild gelungen, wo man die Querstreifen erkennen kann und die Monde. Ich glaube, das ist eine ähnliche Qualität. Ich habe es jetzt gar nicht so direkt verglichen, aber ja, man kann das sehen und das hat so funktioniert. Weil ich ein bisschen Probleme habe mit der Nachführeinheit von meinem Teleskop. Irgendwie habe ich das Gefühl, die führt nicht richtig nach. Da ist irgendwas mit dem Motor nicht in Ordnung. Es ist ja auch ein sehr günstiges ein günstiges Stativ gewesen mit einer günstigen Nachführeinheit. Die ist eher so zum Beobachten gut und nicht zum Fotografieren. Wenn ich damit Fotos mache, zum Beispiel mit der Kamera und nicht Teleskop, sondern mit einem normalen Objektiv. Ich fotografiere Sterne auch ganz gerne mit meiner 35 mm Festbrennweite. Dann funktioniert das Nachführen auch nicht richtig. Also man sieht trotzdem noch, dass die Sterne so Striche ziehen, wenn man lange belichtet. Und ja, dann kann ich auch gleich ohne Nachführeinheit fotografieren. Und das habe ich dann auch noch gemacht am Samstagabend. Und zwar sowohl mit der 35 mm Festbrennweite als auch mit der 85 mm Festbrennweite. Das war ganz cool. Dann kann man zwar nicht mehr so lange belichten. Ohne Nachführeinheit ist das ja so, je länger die Brennweite ist, desto eher sieht man die Erdrotation. Die Erde dreht sich und dadurch wirkt es so, als würden die Sterne über den Himmel wandern. Und je länger die Brennweite ist, also je näher man die Sterne ranholt sozusagen, beziehungsweise je enger man den Bildwinkel macht, desto schneller sieht man die Sterne durchs Bild wandern. Und wenn man dann lange Belichtungszeit wählt, dann ziehen die Sterne halt so Striche. Das kann man auch zu fotografischen Effekten nutzen und so schöne Sternspuren ziehen lassen. Ich mag meine Astrofotos aber lieber, wenn man die Sterne als Lichtpunkt sieht. Und dann gibt es halt so Grenzen. Bei der 85 mm Festbrennweite sieht man schon bei 8 Sekunden Belichtungszeit ziemlich deutlich die Bewegung der Sterne. Und das ist so ein bisschen schade. Aber mit 6 Sekunden Belichtungszeit kann man auch schon ganz tolle Bilder machen. Und zwar ist mir jetzt mit dem 85 mm Objektiv ein ganz, ganz erkleckliches Bild vom Lovejoy-Kometen gelungen. Der Komet, der irgendwie gerade in hübschem Grün am Himmel steht. Man kann ihn mit bloßen Augen. Ja, am Samstag habe ich ihn, glaube ich, sogar gesehen. Er ist allerdings so dunkel, dass man ja, schon einen sehr, sehr klaren und dunklen Himmel braucht, um ihn mit bloßem Auge zu erkennen. Ich bilde mir ein, ich hätte ihn erkannt, aber so richtig sicher bin ich mir nicht. Ich habe ihn zumindest fotografiert. Ne? Und wenn man dann lange belichtet, dann sieht man es ein bisschen deutlicher. Und ich glaube, man kann sogar den Schweif ein bisschen sehen, nach links oben, wenn ihr das Bild euch mal anguckt auf 500 Pix oder Flickr. Ja, das ist ganz nett. Und dann habe ich noch ein Foto vom Orion-Nebel gemacht und von der Andromeda-Galaxie. Und das macht schon Spaß. Das ist toll. Also auch ohne Teleskop kann man ganz tolle Astrofotos machen. Vielleicht sogar noch einfacher, weil das Fokussieren einfacher ist. Da nimmt man einfach irgendeinen hellen Stern und fokussiert auf den. Erstmal mit dem Autofokus und dann kann man nochmal so ganz leicht nachjustieren, wenn man dann möchte. Aber da ist es viel einfacher, den Fokus zu finden. Am Teleskop ist halt nur so ein großes Drehrad und da muss man halt drehen, 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 bis man irgendwann mal überhaupt den Fokus findet und dann, ja, gibt halt keinen Autofokus. Ist ein bisschen schwieriger. Und dann ist am Teleskop natürlich auch die Brennweite so lang, mit 1250 mm. Das heißt, die Vergrößerung ist so wahnsinnig hoch, dass die, also da kann man gar keine Langzeitbelichtung machen, ohne Nachführeinheit, die richtig funktioniert. Ich muss das nochmal irgendwie hinkriegen, dass ich das richtig eingestellt bekomme oder ich weiß nicht genau, was da los ist. Vielleicht muss ich halt auch mal mehr als 150 € ausgeben für eine Nachführeinheit, mit der man auch fotografieren kann. Ach, das kostet dann wieder Geld. Naja, mal sehen. Irgendwann ist wieder genug Spielgeld da, dass ich das machen kann. Aber eigentlich möchte ich das nicht. Eigentlich möchte ich für dieses Hobby Astrofotografie nicht so unnötig viel Geld ausgeben, weil ich halt weiß, ich kann noch so viel Geld ausgeben und die Fotos werden nicht so gut wie von Hubble oder so. Oder wie von Leuten, die sich da richtig viel Mühe geben. Deswegen fahre ich da so einen 20-80 Ansatz, den ich relativ häufig bei solchen Sachen mache. Mit 20% des Aufwands möchte ich gerne 80% der Qualität erreichen, die man eben erreichen kann. Und wenn ich dann die letzten 80% auch noch ausgeben muss, sei es nun Zeit oder Geld oder was auch immer, um die letzten 20% zu schaffen und um dann 100% der erreichbaren Qualität bekomme. Und diese 100% sind halt irgendwie ja nicht so viel beglückender als die 80%, die ich auch 80% der Qualität, die ich auch mit 20% des Einsatzes bekommen würde. Dann weiß ich ganz genau, wie die Rechnung für mich aufgeht. Bei der begrenzten Zeit, die ich habe, mache ich halt dann lieber nur die 20% des Aufwands und erreiche 80% des Ergebnisses. Und das reicht dann auch für mich. Das ist halt nur ein Hobby. Und dann kann man das mal machen. Tja. Gut. Das waren so meine Erlebnisse vom Wochenende. Es war schön. Backen macht Spaß. Sowohl Waffeln als auch Brot. Nächstes Mal mit Salz. Astrofotografie macht Spaß. Wenn ihr eine Spiegelreflexkamera habt, probiert es einfach mal aus. Irgendein Objektiv habt ihr bestimmt. Wenn ihr kein Stativ habt, vielleicht habt ihr einen Sitzsack. Das ist auch total cool. Man nimmt den Sitzsack, legt den irgendwo auf den Balkon oder irgendwo, wo es halt halbwegs trocken ist und macht dann eine Mulde in den Sitzsack und legt dann da seine Kamera rein, sodass sie nach oben zeigt, also so ein bisschen schräg, sodass man so halbwegs auf irgendwas zielt, was man vielleicht gerade fotografieren will. Und dann gibt es Tabellen, wo man nachgucken kann, wie lange man denn bei bestimmten Brennweiten fotografieren kann, ohne dass es Spuren zieht. Oder man probiert es einfach aus, dass man irgendwie auf Langzeitbelichtung stellt. Wie gesagt, bei 85 mm kann man einfach mal 6 Sekunden lang belichten. Bei 35 mm kann man durchaus so 15 Sekunden, glaube ich, belichten, ohne dass es großartig auffällt, dass die Sterne Spuren ziehen. Und das macht Spaß, wenn man dann ausprobiert, okay, mit der ISO-Einstellung rauscht es nicht allzu stark. Wenn man ISO zu hoch einstellt, dann rauscht es. Wenn man es zu niedrig einstellt, dann sieht man halt zu wenig Sterne. Also man will das halt so hoch einstellen, dass man Sterne sieht, aber dass es noch nicht so stark rauscht. Und dann die Belichtungszeit einfach so lang, dass es halt nicht verwischt. und die Blende möglichst weit auf. Und dann los. Ja. Bin gespannt auf eure Bilder. Schickt mir Links, wenn ihr was geschafft habt. So, und jetzt lese ich euch den Rilke der Woche vor. Der heißt heute Der Stifter. Ja. Das war der Auftrag an die Malergilde. Vielleicht saß ihm der Heil... Ich habe mich schon in der zweiten Zeile verlesen. Ich fange noch mal von vorne an, Entschuldigung. Der Stifter. Das war der Auftrag an die Malergilde. Vielleicht, dass ihm der Heiland nie erschien. Vielleicht trat auch kein heiliger Bischof milde an seine Seite, wie in diesem Bilde, und legte leise seine Hand auf ihn. Vielleicht war dieses alles so zu knien, so wie es alles ist, was wir erfuhren, zu knien, dass man die eigenen Konturen, die auswärts wollenden, ganz angespannt im Herzen hält, wie Pferde in der Hand, dass, wenn ein Ungeheures geschehe, das nicht versprochen ist und nie verbrieft, wir hoffen könnten, dass es uns nicht sehe und näher käme, ganz in unsere Nähe, mit sich beschäftigt und in sich vertieft. Das war der Stifter. So. Jetzt gucke ich mal eben in den Chat. Achso, jetzt bin ich wieder rausgeflogen. Nee. Gibt es im Live-Chat noch irgendwelche konkreten Hinweise und Fragen? Da gibt es noch eine Diskussion über die Shownotes. Naja, da gucken wir gleich mal rein. Und ich lese euch jetzt einfach ein bisschen was vor. Wir sind auf Seite 37, Teil 8, über die schottischen Elfen. Augen zu und zugehört. Achtens, Wechselbälge. Zu den bösen Gelüsten der Elfen gehört auch die Neigung, Kinder zu stehlen, wobei sie eine besondere Geschicklichkeit bezeigen. Oft haben sie einer unerfahrenen Mutter ihr liebes Kind am hellen Tag weggenommen und einen Wechselbalg an seine Stelle gelegt, dessen lügenhafte Krankheit und Tod die Laster der armen Eltern noch schwerer machte. Aber auch dem Vater, der sein Kind mit aufs Pferd genommen hatte, haben sie es vom Arm weggestohlen. Zwei Männer von Strathspey pflegten eine Familie in Glenlivet wegen eines nachts am sichersten zu treibenden Verkehrs mit gebranntem Wasser zu besuchen. Einmal, als sie eben mit Zumessen in dem Hause dort beschäftigt waren, stieß das kleine Kind, das in der Wiege lag, einen heftigen Schrei aus, als wenn es einen Schuss getroffen hätte. Die Hausfrau schlug sogleich das Kreuz über das Kind und hob es aus der Wiege. Die beiden Männer hatten aber nicht weiter Acht drauf, und als ihr Geschäft zu Ende war, machten sie sich mit ihrer Ladung auf den Weg. In geringer Entfernung von dem Haus waren sie nicht wenig verwundert, ein kleines Kind ganz allein auf der Landstraße zu finden. Einer von ihnen nahm es auf den Arm. Alsbald hörte es auf zu schreien und schlang mit großer Zärtlichkeit sein Ärmchen ihm um den Hals und lachte. Als sie es genauer betrachteten, erkannten sie das Kind ihres Freundes und hatten gleich Verdacht auf die Elfen, zumal sie sich des ausgestoßenen Schreis erinnerten. Sie hatten das rechte Kind entwendet und einen Wechselbalg an seine Stelle gelegt, aber als die Mutter ein Kreuz schlug, wurde jenes von der Gewalt der Elfen befreit, welche es alsbald verlassen mussten. Da beider Männer Zeit beschränkt war und sie nicht sogleich wieder umkehren konnten, um die geheimnisvolle Begebenheit aufzuklären, so setzten sie ihre Reise fort, sorgten aber bestens für den kleinen Findling. 14 Tage nachher führten Geschäfte sie wieder nach Glenlivet. Sie nahmen das Kind mit, verbargen es aber bei ihrer Ankunft. Die Hausfrau fing sogleich an, über die hartnäckige Kränklichkeit ihres Kindes zu klagen, womit es seit ihres vorigen Besuches behaftet sei und die seinen Tod gewiss zur Folge haben würde. Während dieser Klagen stieß der Wechselbalg das erbärmlichste Geschrei aus, als hätten seine Schmerzen den höchsten Grad erreicht. Die Fremden hießen die Mutter guten Mutes sein und sagten, sie solle das rechte Kind wieder haben, frisch und gesund wie der Fisch im Wasser, das andere sei nichts als ein Wechselbalg. Die Mutter nahm ihr rechtes Kind mit Freuden in Empfang, und die Fremden ließen einen Bund Stroh anzünden, um den Wechselbalg hineinzuwerfen, welcher aber bei diesem Anblick durch den Rauchfang forteilte. Will eine Mutter ihr Kind vor den Elfen sichern, so ist es gut, den Kopf desselben herunterhangen zu lassen, wenn sie es morgens ankleidet. Ein roter Faden um den Hals geknüpft oder ein Kreuz schützt ebenfalls. Ist das Kind wirklich schon mit einem Wechselbalg vertauscht, so kann sie es auf folgende Art wieder erhalten. Der Wechselbalg wird da, wo drei Länder oder drei Flüsse zusammenstoßen, hingelegt, und zwar ehe die Nacht einbricht. In der Nacht bringen dann die Elfen das gestohlene rechte Kind, legen es hin und nehmen das falsche mit fort. An der Ostküste in Schottland hat man einen besonderen Gebrauch, die Gefahr abzuwenden. Im März, bei zunehmendem Mond, werden Zweige von Eichen und Efeu abgeschnitten und davon Kränze geflochten, die man bis zum nächsten Herbst aufbewahrt. Wenn hernach jemand abmagert oder ein Kind zusammenfällt, so lässt man es dreimal durch diesen Kranz gehen. Aber die Elfen streben auch nach Frauen, die der Geburt eines Kindes entgegensehen, und ebenso wie bei dem Diebstahl der Kinder schieben sie ein falsches und lügenhaftes Wesen unter. Zu Glen Brown im Kirchspiel Abernethy lebte Johan Roy, ein mutiger Mann. Eines Abends ging er über die Berge und geriet in einen Haufen Elfen, deren Art zu reisen schon anzeigte, dass sie jemand mit sich führten. Er erinnerte sich daran, dass ihm gesagt war, die Elfen müssten für eine, wenn auch geringere, zum Tausch dargebotene Gegengabe das, was sie hätten, loslassen. Jonathan Roy nahm seine Mütze ab, warf sie unter sie und rief, »Das meine ist euer, das eurige mein«, worauf die Elfen genötigt waren, die Mütze zu nehmen und ihren Raub aufzugeben, welcher in nichts anderem bestand als einer schönen Frau, ihrer Tracht und Sprache nach von sächsischer Abkunft. Mit vieler Freundlichkeit führte sie Johan Roy in sein Haus, wo sie 7 Jahre lang mit der größten Aufmerksamkeit behandelt wurde. Sie gewöhnte sich nach und nach an ihren neuen Zustand und ward als Teil der Familie behandelt. Es ereignete sich, dass der neue König die große Landstraße in dieser Gegend durch Soldaten anlegen ließ. Johan Roy vergaß seinen Widerwillen gegen einen Sachsen und bot einem Hauptmann und seinem Sohn, welcher eine Abteilung in der Nähe arbeitender Leute befehligte, bei sich ein Unterkommen an, das sonst schwer wäre zu finden gewesen. Beide, Gäste und Wirt, waren bald sehr miteinander zufrieden. Nur war diesem unangenehm, dass jene seinen englischen Findling immer so aufmerksam betrachteten. Einmal sagte der Vater zu seinem Sohn, »Mir fällt die Ähnlichkeit dieser Frau mit meiner verstorbenen Gattin auf. Zwei Schwestern können einander nicht mehr gleichen, und wäre es nicht ganz unmöglich, so würde ich sagen, dies sei meine liebe verstorbene Frau«, und nannte ihren Namen. Die Frau, aufmerksam auf ihr Gespräch, als sie ihren wahren Namen nennen hört, erkennt Gatten und Sohn und fällt ihnen um den Hals. Die Elfen, die den Schieren von Corlagag bewohnen, hatten eine Fahrt in das südliche England unternommen und sich kein Gewissen draus gemacht, die Frau bei ihrer Entbindung zu stehlen. Eine falsche Gestalt ward an ihre Stelle gelegt, welche wenige Tage danach starb und die der Mann in der vollen Überzeugung, dass es die wahre Frau sei, begraben ließ. Neuntens, Elfenkeil, Waffen und Geräte. Die schändlichste Handlung der Elfen besteht aber darin, dass sie Menschen und Tiere mit einem Zaubergeschoss töten, gewöhnlich Elfenkeil, Elfenbold genannt. Diese Keile sind verschiedener Größe, hart und gelblich, dem Feuerstein einigermaßen ähnlich, den sie allenfalls ersetzen könnten. Der Keil hat häufig die Form eines Herzens, dessen Ränder scharf gezahnt sind, gleich einer Säge. Diese tödliche Waffe werfen die Elfen nach Menschen und Tieren mit solcher Sicherheit, dass sie selten ihr Ziel verfehlen, und wen sie einmal damit berühren, der ist verloren. So groß ist die Gewalt, womit er trifft, dass so wie er seinen Gegenstand berührt, er auch augenblicklich ihm das Herz durchbohrt. Und ehe man ein Auge zutut, liegt schon der Mensch oder das Tier tot und kalt auf der Erde. Und seltsam genug, ein gewöhnlicher Mensch ist nicht imstande, die Wunde zu finden, wo er nicht die Kraft besitzt, die einige weise Leute fähig macht, dem Weg, den der Keil genommen hat, nachzuspüren und ihn in dem toten Körper zu entdecken. Hat man ihn gefunden, so muss man ihn sorgfältig bewahren, denn wer ihn besitzt, ist gegen einen solchen Tod gesichert. Die rohen Streitäxte von Metall, welche man findet, haben Elfen verfertigt, die man in den Abgründen und Felsenhöhlen hämmern hört. Die durchbohrten und abgerundeten Steine, die sich durch Reibung in den Flussbetten bilden, sind Becher und Schüsseln der Elfen. Manchmal schneidet der Wetterstrahl mit besonderer Regelmäßigkeit Stücke Rasen aus dem Boden. Diese, glaubt man, hätten die Elfen herausgehoben. So, bis hierhin. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Schlaft recht viel, ausreichend viel. Ich wünsche euch vor allem auch viel Gesundheit, denn Gesundheit ist sehr wichtig. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.